Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Die dreifache Engelsbotschaft. Wir möchten Sie nun wieder dazu einladen, mit uns die Bibel zu öffnen und daraus ein interessantes Thema zu betrachten. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Halten Sie Stift und Papier bereit, denn am Schluss dieser Sendung geben wir Ihnen unsere Adresse und Telefonnummer bekannt. Sie können dann unter dieser Anschrift kostenfrei das Buch Der große Konflikt anfordern. Bleiben Sie dran und hören Sie unser heutiges Thema, die dreifache Engelsbotschaft.
Meine lieben Radiohörer, ich freue mich über das Interesse, das Sie bekunden, indem Sie eingeschaltet haben an unserer Sendung. Wir betrachten heute wieder ein wichtiges Thema über die Bibel. Heute heißt unser Thema die Natur Jesu. Bevor wir tiefer eindringen, wollen wir wie immer Gott bitten, dass er uns segnet in unserer Betrachtung. Lieber Vater, wir bitten dich im Namen Jesu, dass du uns hilfst, jetzt die Bibel zu verstehen. Wir bitten dich, dass du uns Weisheit schenkst, dass wir begreifen, was du uns sagen möchtest, und schenk du uns deinen Heiligen Geist. Wir bitten dies im Namen Jesu. Amen. Die Natur Jesu, das ist deswegen ein so wichtiges Thema für uns, weil sie sich damit beschäftigt, wie Jesus Christus wirklich gewesen ist. War er ein wahrer Mensch auf dieser Erde oder war er nur ein verkleideter Gott? War er unser Stellvertreter oder war er auch unser Vorbild? Die Frage ist deswegen von entscheidender Wichtigkeit, weil damit zusammenhängt, ob auch wir, wie Christus, die Sünde überwinden können. Können wir die Sünde überwinden? Haben wir weniger zur Verfügung gestellt bekommen als Christus? Wie hat er die Sünde überwunden? Sie sehen schon, das sind wichtige Fragen und deswegen ist für uns die Frage nach der Natur Jesu auch ganz besonders wichtig. Heute wollen wir sie biblisch beleuchten. Das Erste, was wir betrachten wollen, ist, dass Christus ohne Sünde gewesen ist. Die Bibel gibt dazu viele Texte und in Wirklichkeit sind auch die ganzen Evangelien ein reines Zeugnis dafür, dass Christus keine Sünde getan hat. Er hat ein tadelloses, vollkommenes Leben gelebt und er hat den Charakter Gottes offenbart. Ich lese Ihnen einige Texte vor. Im 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 22, da spricht es von Christus. Es heißt, er, der keine Sünde getan hat, und in dessen Mund sich kein Betrug fand. Hier wird Christus charakterisiert als solcher, der keine Sünde getan hat. Und in seinem Mund fand sich kein Betrug. Er hat nicht mit einem Gedanken und auch nicht mit einem falschen Wort gesündigt. Und deswegen konnte er auch zu den Pharisäern sagen, in Johannes 8, Vers 46, wer von euch kann mich einer Sünde bezichtigen? Christus hatte keine Sünde getan. Und deswegen konnte man ihm auch keine Sünde vorwerfen. Auch im 1. Johannesbrief, im 3. Kapitel, im 5. Vers, da sagt es, und ihr wisst, dass er, Christus, erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Auch wieder wird hier gesagt, dass in Christus keine Sünde gewesen ist. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir daran festhalten. Denn hätte er gesündigt, dann könnte er nicht unser Erlöser sein. Auch im Hebräerbrief, im 4. Kapitel und dort im Vers 15, da spricht es von Christus, unserem Hohenpriester, denn wir haben nicht einen solchen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Christus wurde in allen Dingen versucht wie wir und blieb doch ohne Sünde. Das ist unsere herrliche Hoffnung, dass auch wir in jeder Versuchung ohne Sünde bleiben können. Aber wie hat er das geschafft, so sündlos zu sein? Und da gibt es einige, die meinen, dass Christus andere Voraussetzungen hatte. Sie sagen, er war der Sohn Gottes. Das ist zwar richtig, er war der Sohn Gottes, aber blieb er sündlos, weil er anders war als wir? War er überhaupt anders? Ich habe heute eine gute Nachricht für Sie. Und die gute Nachricht lautet, auch Sie können so sein, wie Jesus Christus gewesen ist. Sie können auch jeder Versuchung widerstehen ohne in die Sünde einzuwilligen. Sie können auch einen Charakter der Sündlosigkeit entwickeln, wie Christus. Auch sie können, selbst in Gottes Augen, vollkommen werden, wie Christus verheißen hat. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Matthäus 5, Vers 48. Und der Garant dafür ist Jesus Christus. Der, der dafür den Beweis erbracht hat, heißt Jesus Christus. Und das Schlüsselwort lautet, glaube, wie die Schrift sagt, an Jesus Christus. Ich möchte Ihnen heute direkt aus der Bibel beweisen, dass Jesus Christus nicht als Gott die Sünde überwunden hat, sondern als Mensch, wie wir es alle sind. Ich möchte Ihnen heute auch begreiflich machen, warum es so wichtig ist zu glauben, dass Jesus unsere sündhafte menschliche Natur angenommen hat. Und ich möchte, dass Sie aus der Bibel auch verstehen, dass wir nur errettet werden können, wenn wir an den Christus glauben, der an unsere Stelle kam, der unsere Natur angenommen hat, der als unser Stellvertreter überwunden hat. Nur dieser Christus kann uns ein Vorbild und ein Beispiel sein. Und nur bei einem solchen Christus ist es uns möglich, seinen Fußtapfen zu folgen. Wir wollen, um das besser zu verstehen, uns Gedanken machen über Jesus Christus. Wir hatten ja schon vor einigen Wochen eine Sendung über Jesus Christus und nur einige Texte daraus möchte ich wiederholen, die sich mit der sogenannten Präexistenz Jesu beschäftigen. Und das bedeutet, dass Christus schon bevor er Mensch wurde, da gewesen ist. Die Bibel beschreibt ihn als Gott im Himmel, der Himmel und Erde miterschaffen hat. In Johannes Kapitel 8, Vers 58, da heißt es folgendermaßen: Jesus sprach zu den Pharisäern: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Ehe Abraham ward, bin ich. Christus sagt, dass er der Ich Bin ist. Und am brennenden Dornbusch, als Mose vor dem brennenden Dornbusch stand, da sagt Gott: Das ist mein Name, ich bin, der ich bin. Sage zu den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ich bin, das ist ein göttlicher Titel und er drückt aus, dass er der ewig Seiende ist. Und Christus drückt damit aus, dass er schon von Anfang an da gewesen ist, bevor Abraham, der ja schon zu diesem Zeitpunkt hunderte von Jahren tot war. Schon bevor Abraham da war, war Christus schon, oder wir müssen genauer sagen, ist Christus schon, denn er ist der ewig Seiende, der vor aller Zeit schon gewesen ist. Auch Johannes 17, Vers 5 drückt das aus. Johannes 17, Vers 5, Christus betet hier zum Vater und sagt: Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Vor aller Schöpfung war Christus beim Vater in der Herrlichkeit Gottes. Und die ersten Verse des Johannesevangeliums drücken das auch sehr schön aus. Hier spricht es von dem Wort und das Wort ward Christus. Es heißt hier im 14. Vers, im ersten Kapitel, und das Wort ward Fleisch. Und Fleisch, das bezeichnet unsere menschliche Natur. Und hier ist die Rede von Christus. Und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und ab Vers 1 heißt es, im Anfang war das Wort, also Christus, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und Vers 10 sagt, er, Christus, war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das Wort ward Fleisch, das heißt, Christus wurde Mensch. Er war Gott im Himmel, aber er demütigte sich und nahm die Natur des Menschen an, um mit unserem Werkzeug Satan zu widerstehen, um für uns ein Stellvertreter und ein Vorbild werden zu können, den unsere Natur nicht gesündigt hat. Er musste ja nicht beweisen, dass Gott die Sünde überwinden kann, sondern dass der Mensch, der mit Gott verbunden ist, die Sünde überwindet. Deswegen ist Christus Mensch geworden. Es hätte uns überhaupt nichts genützt, wenn Christus als Gott die Sünde überwunden hätte, denn nur so konnte er den Menschen erlösen, dass er an seine Stelle getreten ist. Philipper 2, Verse 6 bis 8 machen diese Demütigung Christi in besonderer Weise deutlich. Philipper 2, 6 bis 8. Er, Christus, der in göttlicher Gestalt war, hielt nicht wie an einem Raub daran fest, Gott gleich zu sein. also Christus war Gott im Himmel, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Also er wurde Mensch. Er demütigte sich und kam auf unsere Stufe. Er wurde den Menschen gleich. Und Vers 8 sagt, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und mit dieser Natur, mit dieser menschlichen Natur, blieb er sündlos bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Im zweiten Kapitel des Hebräerbriefes finden wir dazu auch wichtige Verse. Ich lese hier die Verse 14 bis 18. Weil nun die Kinder, das meint die Menschenkinder, weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er, Christus, es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nähme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Hier argumentiert Paulus genauso, denn er sagt, er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern er nimmt sich ja der Menschenkinder an. Und deswegen musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er sie erlöst. Er konnte nur die erlösen, für die er auch ein Stellvertreter sein konnte. Daher musste er in allen seinen Brüdern gleich werden, denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Und das meint uns Menschen. Christus kam also in unsere Natur, er wurde uns gleich. Die Bibel ist also sehr, sehr deutlich in Bezug auf diesen Punkt. Wir wollen jetzt einmal einen Vergleich anstellen. Vergleichen wir Christus einmal mit dem Erstbesteiger des Berges der sündlosen Ewigkeit. Wir Menschen, wir versuchen in unserer menschlichen Kraft, diesen Berg der sündlosen Ewigkeit zu besteigen. Und wir klettern ein kleines Stück hoch, fallen dann wieder zurück und denken schließlich, das schaffe ich nie. Und dann schauen wir zum Gipfel hoch und da sehen wir unser Vorbild. Er winkt uns und ruft, komm mal rauf. Und wir fragen uns, wie ist er dort hinaufgekommen? Und wenn wir unsere Bibellandkarte aufschlagen, dann sehen wir dort die Fußstapfen des Erstbesteigers Jesus eingezeichnet und lesen, dass man auf Anfrage einen Bergführer, der Heilige Geist genannt wird, zur Seite gestellt bekommt. Und wenn wir dann Schritt für Schritt die Fußtapfen Jesu nachfolgen, so wie es die Bibellandkarte beschreibt, dann kommen wir immer höher und immer näher zum Gipfel. Und wenn wir dieser Landkarte nicht vertrauen und ihren Anweisungen folgen, werden wir nie zum Ziel gelangen. Viele vertrauen mehr auf einen Hirten, von dem angenommen wird, dass er es ja wissen muss, wo es lang geht, weil er schließlich Bergtheologie studiert hat. Aber wer seine Landkarte genau betrachtet hat, weiß auch, dass vor falschen Berghirten gewarnt wurde. Sie beantworten die Frage, wie ist der Erstbesteiger Jesus dort hinaufgekommen, ganz anders. Sie sagen, mit dem Hubschrauber der sündlosen Natur, den auch Adam vor dem Sündenfall hatte. Sie sagen, Jesus hatte etwas, was uns nicht zur Verfügung steht. Aber jeder, der dieser Lüge glaubt, wird im Tal der Sünde bleiben und keine Anstrengung unternehmen, dem Erstbesteiger Jesus in seinen Fußtapfen nachzufolgen. Wer meint, im Tal der Sünde bleiben zu können und am Ende einen Hubschrauber erwartet, der ihn schwupps auf den Gipfel fliegt, glaubt nicht dem Wort Gottes, sondern einer Lüge Satans, der mit aller Kraft verhindern will, dass Menschen der Sünde entfliehen und gerettet werden. Und jetzt sehen wir, warum es von ewigkeitsentscheidender Bedeutung ist zu glauben, dass Jesus wirklich Mensch wurde, der meine sündige Natur annahm und doch nicht sündigte. Er hat die Versuchung erlitten, den auch ich ausgesetzt bin, aber er hat überwunden. Er ist wirklich mein Stellvertreter und mein Vorbild. Er ging dort, wo ich heute gehen muss. Er hat die Prüfung bestanden, den ich heute ausgesetzt bin. Er wurde in allen Dingen versucht, wie wir Menschen, und blieb doch ohne Sünde. Hebräer 4, Vers 15 sagt, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Er blieb ohne Sünde und wurde doch in allem versucht wie wir. Auch Römer 8, Vers 3 wird hier ganz, ganz deutlich. Hören Sie gut zu bei diesem Vers. Hier sagt es Römer 8, Vers 3, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Es sagt also, die Erlösung, die notwendig war, die durchs Gesetz nicht erreicht werden konnte, die ist durch Jesus Christus geschehen. Gott sandte seinen Sohn in welcher Gestalt? In der Gestalt des sündigen Fleisches. Also dürfen wir gar keinen Zweifel daran haben, dass Christus wirklich in unsere sündige Natur kam, aber, und das ist wichtig, ohne zu sündigen. Und das heißt auch für uns, dass wir in unserer sündigen Natur nicht sündigen müssen. Christus ist der Garant dafür, dass wir in der sündigen Natur nicht sündigen müssen. Das sagt die Bibel also ganz, ganz deutlich und wir müssen daran festhalten. Satan stellt Gottes Gesetz der Liebe als ein Gesetz der Selbstsucht dar. Er behauptet, es sei unmöglich, seinen Geboten und Vorschriften zu gehorchen. Und das hören wir heute so oft. Wir können nicht Gottes Gebote halten. Wir können nicht ohne Sünde sein. Wir wollen nicht überheblich sein und sagen, wir sind sündlos. Aber wir wollen daran festhalten, was Gott verheißen hat, nämlich dass wir Sieg über jede Sünde erlangen können, wenn wir ganz mit Gott verbunden sind. Und den Fall des ersten Elternpaares mit all dem Leid, das daraus hervorging, lastet Satan dem Schöpfer an und verführt die Menschen dazu, in Gott den Urheber der Sünde zu sehen. Aber Jesus sollte diesen Betrug aufdecken, das war seine Mission. Als Mensch wie wir sollte er ein Beispiel an Gehorsam geben. Deswegen nahm er unsere menschliche Natur an und machte unsere Erfahrungen. Hebräer 2,17 hat er gesagt, daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden. Und falls wir etwas erdulden müssten, was Jesus nicht zu erdulden brauchte, dann würde Satan dies so deuten, als reiche die Kraft Gottes nicht für uns aus. Deshalb auch wurde Jesus versucht, allenthalben gleich wie wir. Er ertrug jede Versuchung, der auch wir ausgesetzt sind. Und er benutzte zu seinen Gunsten keine Kraft, die nicht auch uns uneingeschränkt angeboten wird. Als Mensch trat er der Versuchung entgegen und überwand sie mit der Kraft, die ihm von Gott verliehen wurde. Er sagt im Psalm 40, Vers 8, dein Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Und so können auch wir überwinden. Und als Christus von Ort zu Ort zog, Gutes tat und die vom Satan Gepeinigten heilte, da öffnete er den Menschen das Verständnis für das Gesetz Gottes und für die Art seines Dienstes. Sein Leben bezeugt, dass es auch uns möglich ist, dem Gesetz Gottes zu gehorchen. Es ist Satans Ziel, den Menschen glauben zu machen, er kann Gottes Gesetz nicht halten. Und wenn wir nicht glauben, dass wir die Sünde überwinden können und damit Gottes Gesetz halten können, kann es auch wirklich nicht geschehen. Glaube lautet hier das Schlüsselwort. Durch den Glauben werden wir gerecht und durch den Glauben können wir mit der Sünde brechen und überwinden. Ich möchte Ihnen dazu ein Beispiel aus der Bibel geben. Ein römischer Hauptmann kam einmal zu Jesus und bat ihn, seinen gelähmten Knecht wieder gesund zu machen. In Matthäus 8, Vers 8 heißt es, der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Christus wollte also diesen römischen Hauptmann besuchen und seinen Knecht gesund machen. Und er sagte, das ist nicht nötig, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Er sagt weiter, denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und wenn ich zu einem anderen sage, komm her, so kommt er. Und wenn ich zu meinem Knecht sage, tu das, so tut er's. Und als Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Und dieser Mensch hat einfach nur an das Wort Gottes geglaubt. Er glaubte, dass es genau das ausrichtet, was es auch beinhaltet. Er gab menschlichen Zweifeln und Wenn und Abers keinen Raum. Er glaubte einfach an das nackte Wort Gottes. Und Vers 13 sagt: Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Und wenn wir glauben, wir können nicht die Sünde überwinden. Wenn wir glauben, wir bleiben immer Sünder. Wenn wir glauben, wir können Gottes Gesetz nicht halten, dann sagt Jesus auch uns: Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Aber wir haben dann keinen Sieg. Wir bleiben dann in unserer Sünde und müssen mit unserer Sünde umkommen. Denn wir haben nicht an das Wort Gottes geglaubt, was uns hätte erretten können. Die Bibel verheißt uns aber, dass wir wie Jesus sein können und sollen. 1. Petrus 2, 21, 22, dort heißt es: Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand. Ganz klare Worte: Er ist unser Vorbild, wir sollen seinen Fußtapfen nachfolgen. Auch 1. Johannes 2, Vers 6, da sagt es: Wer sagt, dass in ihm bleibt, soll auch leben, wie er gelebt hat. Also Christus ist unser Vorbild. Wir sollen leben, wie er gelebt hat. Kolosser 1, 28, und ich könnte hier viele Texte nennen. Den verkündigen wir, Christus, und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Christus ist also das Beispiel der Vollkommenheit für uns. Philipper 1, Vers 6 gibt uns eine wunderbare Verheißung, an der wir uns festhalten können. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Christus hat das Werk in uns angefangen und er wird es auch vollenden. Das Wort Evangelium bedeutet auf Deutsch gute Nachricht. Aber was wäre das denn für ein Evangelium, wenn dem Menschen, der in seiner Sünde verzweifelt, gesagt werden müsste, er kann die Sünde gar nicht überwinden, er kann gar nicht frei werden. Mit anderen Worten, das Christusähnliche Leben funktioniert gar nicht. Das wäre doch gar keine gute Nachricht. Christus ist gekommen, um uns von der Sünde zu befreien. Und eine kostbare Verheißung steht in Matthäus 1, Vers 21. Hier heißt es: Denn er, Christus, wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und auch im Johannesevangelium im 8. Kapitel, Vers 34 und Vers 36, hier heißt es: Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Christus macht uns wirklich von der Sünde frei. Nur Jesus, der ohne Sünde war und doch den uns Sündern gebührenden Tod starb, kann uns von Sünde retten. Johannes 8, Vers 24 sagt: Darum habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Wenn wir nicht glauben, dass Jesus unsere sündige, menschliche Natur annahm und doch ohne Sünde blieb an jedem Tag seines Lebens, können wir auch nicht von der Sünde frei werden. Wir glauben dann nicht dem, was Gott gesagt hat, und werden in unseren Sünden sterben. Der Sohn Gottes, der Himmel und Erde erschaffen hat, hat unsere sündige, menschliche Natur angenommen. Er hat überwunden und ist unser Garant zur Überwindung von Sünden geworden. Dieser Punkt ist Gott so wichtig, dass er ihn als Unterscheidungsmerkmal zwischen dem Geist Gottes und dem Geist des Antichristen hingestellt hat. Und wenn selbst Theologen kommen und sagen, Christus hatte nicht unsere Natur, wir können nicht so sein wie er, halten sie sich an diesen Vers, 1. Johannes 4, die Verse 1 bis 3. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Die Bibel hat also verheißen, dass falsche Propheten, der Geist des Antichrists kommen werde und dass behauptet werden würde, dass Christus nicht in unser Fleisch gekommen ist. Jesus besaß keine Eigenschaft und verfügte über keinerlei Kräfte, deren die Menschen durch den Glauben an ihn nicht auch teilhaftig werden könnten. Seine Vollkommenheit als Mensch können alle seine Nachfolger besitzen, wenn sie sich Gott so unterwerfen, wie er es tat.
Dein siegend Tier, voll von heiliger Dankesglut am kristallnen Meer. Triumphierend brach das Lamm Satans Macht entzwei, denn das Blut vom Kreuzes Stamm macht von Sünde frei.
Damit ist die Sendezeit für heute wieder abgelaufen. Wenn Sie aber Fragen haben, dann können Sie uns schreiben und Sie können auch ein Buch bestellen, Der große Konflikt, ein Gratisexemplar für Sie. In diesem Buch werden die wichtigen biblischen Themen sehr anschaulich dargestellt. Sie können auch Ihre QSL-Karte bestellen unter folgender Adresse. Schreiben Sie an die MEFAG, M-E-F-A-G, das steht für Missionsgesellschaft zur Erhaltung und Förderung adventistischen Glaubensgutes e.V., M-E-F-A-G, in der Elstergasse 21, ich wiederhole, in der Elstergasse 21, in 13505 Berlin, in 13505 Berlin in Deutschland. Sie können uns auch telefonisch erreichen unter der Vorwahl 030 für Berlin, 431 16 47, ich wiederhole die Durchwahl, 431 16 47. Wir freuen uns, wenn Sie wieder unser Hörer sind. Sie können uns empfangen auf Kurzwelle jeden Sonntag um 13 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit auf 13,770 MHz. Jeden Sonntag 13 Uhr auf 13,770 MHz. Und am selben Tag jede Woche 19.30 Uhr auf 13,720 MHz. Sonntags 19.30 Uhr auf 13,720 MHz. Noch zwei Sendetermine für jeden Samstag. 6.30 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit auf 7,465 MHz. 6.30 Uhr auf 7,465 MHz und abends um 19.30 Uhr auf 13,720 MHz. Jeden Samstagabend 19.30 Uhr auf 13,720 MHz. Wir freuen uns, wenn Sie wieder zuschalten und wir wünschen Ihnen bis dahin alles Gute und Gottes Segen.